Was bitte Eltern nicht tun sollten, ist ihre Kinder in den Keller schicken, damit die von Boxer kauen. Weil das ist eine Vernetzung im Gehirn, die nicht gut funktioniert. Konflikt, Wut haben, irgendwo hingehen, dagegen hauen, ist kein guter Weg.
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kathi Kleff.
Und ich sage wie immer Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch an diesem herbstlichen Freitag mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt ein erholsames Wochenende vor euch und könnt in den nächsten zwei Tagen ein bisschen durchschnaufen und Zeit für euch finden. Wir sprechen in dieser Folge darüber, wie es uns allen besser gelingen kann, mit Aggressionen umzugehen. Mit den eigenen, aber auch mit denen der anderen. Und wer jetzt spontan behauptet, ich bin doch nicht aggressiv, der möge kurz innehalten und sich daran erinnern, wie ihr euch das letzte Mal gefühlt habt, als euch ein Radfahrer mit E-Bike und 40 km/h fast über den Haufen gefahren hätte. Oder als sich jemand an der Kasse am Samstagvormittag im IKEA besonders viel Zeit gelassen hat. Oder auch an den Drängler hinter euch auf der Autobahn. Es sind vermeintlich winzig kleine Situationen, die riesige und sogar teilweise überwältigende Gefühle in uns oder im Gegenüber hervorrufen können. Und ich spreche hier nicht nur von Ärger und Wut, sondern auch von blankem Hass. Im besten Fall beruhigen wir uns relativ schnell wieder von alleine, aber es gibt Menschen, die verfügen über keinerlei oder nur sehr wenig Impulskontrolle und sie merken auch gar nicht, wenn sie heiß laufen. Aggressivität an sich ist überhaupt nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Sie ist eine menschliche Grundemotion, die absolut überlebenswichtig ist. Aber Aggressivität birgt natürlich auch viel, viel Potenzial für Kummer, für Verletzung und für große Probleme in der Welt. Andreas Sandfoss ist unter anderem Anti-Aggressivitätstrainer und systemischer Traumapädagoge. Er leitet das Institut für systemisches Deeskalationsmanagement in Essen und somit ist er ein echter Friedensbotschafter und genau richtig in diesem Podcast. Hallo lieber Andreas.
Hallo liebe Kathi, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich danke dir sehr, denn wir beide haben uns kennengelernt schon vor ein paar Monaten und ich wusste sofort, das ist so ein wichtiges Thema, nach meinem Empfinden eigentlich immer schon, aber irgendwie nach den letzten 2,5 Jahren doch nochmal eine Schippe mehr, weil viel Aggressivität auch in die Sichtbarkeit gekommen ist. Vielleicht um mal ein Gefühl erstmal für dich zu bekommen, für deine unglaublich tolle und wertvolle Arbeit. Erzähl doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen von dir und was du so machst, wo dein berufliches Arbeitsfeld liegt.
Ja, mein berufliches Arbeitsfeld ist ganz gut in zwei Bereiche aufzuteilen. Einmal der halbpädagogische Bereich, wo ich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Einrichtungen, Schulen im Hinblick auf aggressive Kunden, das können Schulen sein, das kann eine Einrichtung der Behindertenhilfe sein. Da zeige ich einfach, wie Aggression zu lesen ist, welche Körpersprachaspekte da eine wichtige Rolle spielen und wie wir es hinbekommen, beide, sowohl mein Gegenüber wie auch ich, heil nach Hause zu kommen. Mhm. Und der andere Bereich ist der Bereich der freien Wirtschaft. Da bin ich für ja zum Beispiel große Bahnunternehmen unterwegs und zeige halt den Umgang mit schwierigen Kunden, die in den Zug einsteigen und ihre Themen mitbringen, ihre Reise hinter sich haben und dann manchmal nicht so reagieren, wie ich mir das wünschen würde oder wie das auch sich die Kundenberater im Nahverkehr wünschen. Mhm. Das können Banken sein, Sparkassen sein. Ja, wie du schon gerade gut gesagt hast, es weht ein bisschen intensiverer Wind. Der Verteilungskampf wird größer. Und das heißt auch, dass viele Menschen dort mit einer schlechten Impulskontrolle, mit schlechten Nerven ins freie Feld einsteigen. Und ja, dann kommt es manchmal zu Spannungen, die dann auch zu Aggressionen werden können.
Mhm. Du hast gerade schon das Unternehmen Bahn, das dürfen wir, glaube ich, an dieser Stelle sagen, erwähnt. Da war ich nämlich tatsächlich total überrascht bis geschockt. Wir sprechen hier über Situationen, da geht es richtig um Gewalt, also richtig gewalttätige Übergriffe auf Bahnmitarbeiter durch Kunden, deren Nerven im wahrsten Sinne des Wortes komplett blank liegen.
Genau, da gibt es auch eine Statistik zu und das zeigt einfach, dass die Mitarbeiter natürlich gut ausgebildet sind, eine Menge Möglichkeiten mitbringen, auf der einen Seite serviceorientiert zu sein, freundlich zu bleiben. Aber was wir machen, wir schulen im Hinblick darauf, wie wir auch mit Kunden umgehen können, die ihre eigenen Themen mitbringen, die unzufrieden sind, die ja im Stress sind, die ihre eigenen Probleme mit ins Feld bringen und dann im Zug auf einen Kundenberater stoßen und mit dem jetzt klären müssen, wie das ist bei einer nicht vorhandenen Fahrkarte oder bei Maskenpflicht. Das sind Themen, die waren vielleicht vor Jahren einfacher zu klären. Mhm. Jetzt ist schon erkennbar, dass es intensiver wird und manchmal auch sogar körperlich.
Sprechen wir mal über die Aggression oder über die Wut. Ich weiß jetzt gar nicht, was ist die Grundemotion? Wut oder Aggression? Da scheiden sich so ein bisschen die Geister.
Also ich würde immer Aggression sagen. Mhm. Und ich sage auch, Aggression ist ja nichts Negatives. Hast du gerade schon im Intro ganz gut erklärt. Aggredere sich nähern. Ich glaube, das ist ein Part, den wir brauchen schon am Samstag an der Käsetheke. Wenn wir da drankommen wollen, brauchen wir ein Mindestmaß an Aggressivitätsbereitschaft, um das gut hinzukriegen. Und auf der anderen Seite, ja, mich präsentieren wollen, einen Schritt nach vorne machen, vielleicht auch in Situationen gut reagieren können, da brauche ich ein Mindestmaß. Und das ist schon nicht so doof, das zu haben. Mhm. Aber die Frage ist halt, wie intensiv nutze ich das? Und bin ich bereit, einen Minimalkonsens zu finden, dafür zu sorgen, dass wir beide unverletzt bleiben, dass wir beide rausgehen können und wir eine klassische Win-Win-Situation schaffen. Mhm. Wenn ich einen Machtanspruch habe, dann will ich das gewinnen. Und das gibt in den meisten Fällen Probleme. Und das ist oft biografisch geprägt. Dann muss man gucken, welche Themen bringt denn der Teilnehmer mit? Was hat er erlebt? Wie ist er groß geworden? Und sind wir schnell im Reptilienbereich? Oder ist das jemand, der ja geschult worden ist und der weiß, okay, guck mal, was da gerade passiert, hat nichts mit mir zu tun, sondern ist etwas, was der Mensch, der mir gegenübersteht, mitbringt aus seiner eigenen Biografie. Ich muss nicht mit ihm kämpfen, sondern ich kann dafür sorgen, dass wir das beide gut hinbekommen.
Dieser Aspekt von Aggression, dass wir das dringend brauchen, auch um Dinge zu erreichen in unserem Leben. Das ist was, das ich auch echt spät verstanden habe, weil ich wahrscheinlich auch wie ganz, ganz viele Frauen vermutlich, werden wir sicher drüber sprechen, es ist halt nicht so wahnsinnig populär, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber in meiner Kindheit war es so, wütend zu sein. So wütend sein war einfach nicht so angesagt. Ne? Also sprich, ich war auch so ein bisschen aggressionsgehemmt. Und das hat im Erwachsenenalter bei mir jetzt oft dazu geführt, dass ich auch anderen Menschen gar keine Grenzen setzen konnte. Aber wir brauchen zum Beispiel auch Aggression, um Grenzen zu setzen, oder?
Auf jeden Fall. Und was du gerade beschreibst, ich glaube, das hat auch viel mit Erziehung zu tun. Ich bin groß geworden mit dem Satz, Indianerherz kennen keinen Schmerz. Mhm. Mir war klar, wenn du ein richtiger Junge sein willst, dann musst du manchmal auch gerade stehen, obwohl du vielleicht lieber weggehen wolltest. Und bei den Mädchen war das so, klar, die, wenn die sich gekloppt haben auf dem Schulhof, waren alle sehr überrascht und haben gedacht, was ist denn mit der los? Das ist aber kein richtiges Mädchen. So, und das ist schade, dass es so ist, weil Aggression ist kann eine durchaus positive Aggressiv, also eine positive Energie sein, mit der wir gut arbeiten können. Und wenn wir das alle mit in uns tragen, davon wissen, dass es die gibt und die sehr dosiert einsetzen, immer in der Hoffnung, eine Lösung zu finden, die zu Win-Win führt, dann sind wir genau richtig. Wenn wir sie in uns tragen, weil wir etwas bewältigen wollen, was wir bisher nicht bewältigt haben und dann kompensieren auf Kosten unserer Ansprechpartner, dann wird es schwierig und dann haben wir einen Punkt, wo es dann wahrscheinlich auch zu Verletzungen kommt, wo dann Aggression zu Gewalt wird. Und das ist so mein Thema, an dem ich dann auch arbeiten muss mit den Teilnehmern.
Mhm. Glaubst du nach deiner Erfahrung, dass Aggression zu gesteigerter Wut oder dann auch zu verbaler oder auch, also verbale Gewalt ist ja auch noch etwas, was etwas unterschätzt wird, so, oder physischer Gewalt führen kann. Hat es häufig damit zu tun, dass wir lange etwas deckeln und lange etwas runterschlucken und irgendwann detoniert es dann einfach in uns?
Ja, ich glaube, es gibt eine Anzahl von Menschen, denen das so passiert, die jetzt wahrscheinlich in der direkten Situation nicht gut in der Lage sind, das zu klären. Dann passiert eine Verlagerung. Also das kennen wir vielleicht alle, ich kenne das auch. Dann kann ich das gerade nicht klären, weil ich mich vielleicht gerade nicht traue oder weil das nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Und dann trage ich es mit mir herum und das gärt und das geht im Kopf hin und her. Und irgendwann dann, das muss gar nicht in der Situation sein, die zu dem passt, was ich erlebt habe, aber dann gehe ich plötzlich mit jemandem komisch um, weil ich immer noch wütend oder traurig bin und weil ich das loswerden möchte. Und dann transformiere ich den Konflikt, den ich woanders nicht lösen konnte, dorthin, auf dieses Spielfeld. Und dann eskaliert irgendwas und mein Ansprechpartner merkt gar nicht, kann das gar nicht herausfinden, was jetzt das Thema gewesen ist. Und das ist ganz oft, dass es sich verlagert und dann irgendwann ausbricht, ohne dass wir das mitbekommen. Und das passiert übrigens auch bei der Deutschen Bahn. Dann kommt jemand, der ist vielleicht gerade von seinem Arbeitgeber schlecht behandelt worden. Der hat vielleicht gerade eine Situation gehabt bei der Sparkasse, dass er den Kredit nicht bekommen hat. Und dann ist er immer noch ein bisschen aufgeladen und dann kommt jemand und fragt nach der Fahrkarte, ist ganz freundlich. Und dann kriegt er plötzlich einen Schub, mit dem er nicht gerechnet hat. Das ist eine klassische Verlagerung. Ja, ich glaube, dass das passiert.
Mhm. Wir haben im Vorgespräch über Hunde gesprochen. Und dass man bei Hunden ganz gut an der Körperhaltung schon erkennen kann, hier baut sich jetzt gerade was auf oder hier ist mal potenziell Ärger in der Luft. Aber auch wir Menschen sind körperlich lesbar, was unsere Aggressionen angeht. Woran erkenne ich an einem Gegenüber, vielleicht wechsle ich doch mal kurz die Straßenseite?
wenn ich im direkten Kontakt bin und mein Gegenüber gut sehen kann, habe ich ja die Möglichkeit, auch so mikromimische Aspekte zu sehen. Da muss ich aber dann schon relativ nah dran sein. Also ein zuckender Mundwinkel, vielleicht eine Stirn, die sich die runzt, oder vielleicht auch einfach nur das Kauen auf den Wangenknochen. Das sind immer so Zeichen dafür, dass etwas in der Luft sein könnte. Und das erkenne ich dann auch weitestgehend dran, wie die Atmung sich verlagert. Er atmet tiefer durch, er kriegt vielleicht einen kleineren Blick. Wenn ich weiter entfernt stehe, sehe ich vielleicht, dass er die Fäuste ballt, sehe ich vielleicht, dass er in so einem kleinen Bereich hin und her tanzt und aufgeregt ist. Oder im schlechtesten Falle schon die Ärmel hochkrempelt und sich vorbereitet oder die Hände aus der Tasche nimmt und mit dem Oberkörper nach vorne geht. Also es gibt viele Aspekte, an denen ich schon aus weiter Entfernung sehen kann, ist der Kampf bereit oder nicht. Mhm. Und schlau ist es dann, zu einem frühen Zeitpunkt eine Kurve zu machen. Also sich dann nicht hinzustellen und mitzukämpfen, sondern das Prinzip meiner Arbeit ist immer ein Nicht-Kampf-Prinzip. Ich möchte mit keinem kämpfen, sondern dafür sorgen, dass der sich nicht verletzt und ich mich auch nicht.
Also wir setzen eher auf Flight als auf Fight.
Ja, und auf schlaue Herangehensweise. Also manchmal hilft es sogar zu sagen, Mensch, ich sehe, Sie sind ganz schön wütend. Ne? Sorry, habe ich was falsch gemacht? War ich Ihnen zu nah? Also im direkten Kontakt zum Beispiel kann das gut sein. Wenn jemand angetrunken ist und sowieso Lust hat auf Streitigkeiten, dann macht es Sinn, auch so zu gehen, also Flight zu wählen. In vielen kleinen Momenten reicht es manchmal, eine Ansprache zu halten. Also zu sagen, Mensch, hey, ich will gar nicht mit Ihnen kämpfen. Und Mensch, Sie haben einen miesen Tag gehabt. Sorry, atmen Sie erstmal durch, nehmen ein Mönchen Platz, vielleicht kann man es gleich klären. Dann kann ich immer noch überlegen, gehe ich wirklich wieder hin oder steigt das Problem aus? Auch das ist so ein Teil der Schulung, dass wir den Mitarbeitern der Bahn dann sagen, Mensch, hey, ne, du musst das nicht klären. In dem Moment geht deine Sicherheit vor, das ist das Prinzip auch des Arbeitgebers. Komm bitte gesund nach Hause, sei ein guter Serviceanbieter und bitte nicht kämpfen.
Jetzt war es Gandhi, der gesagt hat, sei die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Und das, was du gerade geschildert hast, ist natürlich eine Best-Case-Situation. Da muss aber natürlich das eigene Nervensystem auch ganz schön für gut reguliert sein, ne?
Definitiv. Und natürlich war auch mein Auftrag, erstmal zu gucken, in welchen Punkten ich noch angreifbar bin, welche Situationen ich noch habe, die ich mitbringe, die mich noch wütend oder traurig machen. Und eine gute Trainerin, ein guter Trainer wird erstmal für sich selbst schauen, wird so in jeden Raum einmal blicken, um festzustellen, okay, wo sind noch Punkte, an denen ich arbeiten muss, wo brauche ich ein gutes Coaching, wo brauche ich einen guten Ansprechpartner, eine gute Ansprechpartnerin, um da nicht plötzlich stellvertretend in irgendwas reinzugeraten, was vielleicht noch ein altes Thema ist. Mhm. Inventur machen, sagen wir dazu.
Wie arbeitest du denn mit deinen Menschen? Machst du auch zum Beispiel Atemübungen mit denen?
Ich habe mir ja vorgenommen, die Welt zu verändern.
Schön, willkommen im Verein.
Und habe festgestellt, das geht ja nicht an einem Tag. Das kann ich immer mit dem machen, der rechts und links neben mir steht. Und wenn es darum geht, einen Impuls zu steuern zum Beispiel oder festzustellen, wann ich wütend werde, dann weiß ich ja auch im Training, im Coaching, habe ich viele Möglichkeiten, darauf hinzuarbeiten. Das beginnt damit, dass ich erstmal feststelle, wann geht's denn los? Wann merke ich das bei mir und wo merke ich das?
Ah, du und schaust dann, bei dir, das
genau,
ist ja wichtig.
Genau,
ne?
Genau. Bei mir, genau. Mhm. Und dann kann ich damit das auch ganz gut erklären. Also ich mache das mal praktisch an einem gewaltbereiten Menschen, der in der JVA einsitzt und der zu mir sagt, ah, wenn ich dann wütend werde, ich kann mich nicht mehr zügeln, dann ich finde das ganz schrecklich. Und dann geht das plötzlich los. Und es geht nie plötzlich los. Es ist immer so, dass es kleine Vorboten gibt. Und dass ich, wenn ich dann einhaken kann, sagen kann, ich kenne das, kann das total gut und ich gebe dir jetzt mal einen Tipp. Setz dich mal hier vorne hin und sieht gerade keiner, also es kann keiner über dich lachen gerade, setz dich mal hin, so ins Atmen mal 7-mal ganz tief ein und ganz tief aus. Dann gebe ich ihm noch so einen kleinen Quetschball in die Hand, ich sage, und sieht gerade keiner, es lacht keiner, aber mach das mal. Und dann zieh mal deine Mundwinkel hoch, probier mal eine Zeit lang und atme mal regelmäßig. Dann sagt er, am Anfang fand ich komisch und dann in der dritten Sitzung sagt er zu mir, das hat gewirkt. Das war total gut, das war einfach und eigentlich wäre ich jetzt losgerannt und hätte irgendwas gemacht oder hätte vor die Wand gehauen oder vor den Schrank, habe ich in dem Fall nicht getan, sondern ich habe geatmet und zwar so, dass es keiner sehen konnte, das ist wichtig, dass mich keiner bewerten konnte und dass es für mich hilfreich war. Mhm. Setzt aber ein Minimum an Reflexionsbereitschaft voraus, das heißt, die meisten Ansprechpartner in dem Bereich kann ich nicht so gut über die Kognition erreichen, sondern eher über den Effekt, dass der plötzlich was merkt und denkt, oh Mann, das ist ja wirklich klasse oder das geht ja wirklich einfach. Dass ich dem sage, hey, guck mal, wenn du gerade wütend wirst, dann konzentrier dich mal auf die Anfangsbuchstaben des Alphabetes. Mhm. A, Andreas, B, Bertha, C. Guck mal, dass du die ganzen Namen durchgehst und wenn du zum Schluss angekommen bist, in deinem Kopf, nicht laut, dann wirst du nicht mehr wütend sein. Und das trainieren die wirklich, wenn die es ernst meinen oder wenn eine Frau sie schickt, die eigene Ehefrau zum Beispiel, die sagt, du kannst nicht mehr nach Hause kommen, wenn du so weiter so aggressiv bleibst, dann kann das passieren, dass er es trainiert und er immer sagt, ich kriege das viel besser hin. Ich gehe raus aus der Situation, ich atme durch, mich sieht da keiner und das geht wirklich. Weil ich das will und weil ich das auch nicht nur für mich, sondern auch für meine Frau mache und für meine Kinder. Mhm. Und dann sind wir genau da, wo ich hin möchte. Dann gibt's einen, vielleicht gibt's noch einen zweiten. Vielleicht gibt er das weiter an einen dritten. Und jeder, der rechts und links neben mir steht, bekommt ein bisschen was von dem mit auf den Weg. Und wenn das so passiert, ist es genau das, was ich möchte. Und irgendwann, vielleicht erst in 100 Jahren, haben wir so viele Menschen erreicht, dass wir das gar nicht mehr machen müssen.
So schön, was du gerade beschreibst, weil ich weiß, in Amerika, ich habe keine Ahnung, wie weit wir da in Europa oder in Deutschland sind, aber ich weiß, dass es in Amerika in Gefängnissen, wo wirklich Schwerstverbrecher einsitzen, es immer mehr Studien gibt mit Meditationsseminaren über Wochen. Und das ist so eine ganz schöne Bewegung, finde ich, die da gerade stattfindet, weil da ist so viel Hoffnung drin.
Ja, nicht nur Hoffnung, sondern auch eine Erkenntnis, weil eigentlich alle Ansprechpartner, die ich aus dem Gefängnis kenne, haben einen Haftschaden, also sind traumatisiert. Mhm. Also nicht erst durch die Biografien, die selbst durchlaufen haben, durch die Gewalt, die ihnen zugefügt worden ist, sondern natürlich auch durch die Tatsache, dass sie im Gefängnis Repressalien ausgesetzt sind. Ne? Dann machst du dein Gehirn aus und musst nichts mehr selber klären, sondern es wird geklärt, wann das Licht ausgeht, es wird geklärt, wann die Tür zugeht, wann es was zu essen gibt, ob du eine Ausbildung machen kannst oder nicht. So, und wenn ich da anfange zu arbeiten, und da gibt's wunderbare Möglichkeit. Hört sich komisch an, aber Yoga-Gruppen ja, im Gefängnis, genau. Unglaublich klasse. Achtsamkeit. Ich habe vor kurzem noch einen in meinem eigenen Podcast gehabt, der sagte, mich hat das Achtsamkeitstraining gerettet. Und das war ein hochgradig aggressiver ehemaliger Hooligan, der war unterwegs als Kinhead, der hat wirklich Drogen verkauft, endlos, er war ganz lange inhaftiert und sagte, ja, es war eine Psychologin und es war ein Achtsamkeitstraining. Ich fand die Frau toll, ich fand das für mich hilfreich und damit lebe ich heute. Mhm. Und das ist der Beginn einer wunderbaren Reise, darum geht's. So das, was vielleicht früher belächelt worden ist, ne? Ich kenne auch Amerika mit Bootcamps halt, ne? Die sagen, ja, die müssen hart angegangen werden und dann muss die brechen, dann muss die wieder aufbauen. Völliger Quatsch. Mhm,
glaube ich auch.
Da entwickeln sich wirklich nur Psychopathen und Leute, die dann später irgendwelche Taten begehen, weiterhin. Genau das andere ist wichtig. Festzustellen, welche Möglichkeiten Ruhe bietet, welche Möglichkeiten Yoga bietet. Natürlich nicht nur. Es wäre fatal zu sagen, das reicht völlig aus. Für mich geht's weiter. Ich muss für den einen Job besorgen. Ich muss dafür sorgen, dass er sichtbar wird, dass der Teil der Gesellschaft wird, der akzeptiert ist. Sonst warten die Kumpels draußen und sagen, hey, komm, steig mal ins Auto, lass den Wagen laufen, kannst ein paar Euros verdienen. Sonst passiert wieder das. Das heißt, es reicht nicht nur, für Ruhe zu sorgen oder dafür zu sorgen, dass die Aggressivität kanalisiert wird, sondern auch zu gucken, was kann ich machen, damit der sichtbar wird, dass der ein Teil der Gesellschaft wird und dass er sich wohlfühlt und dass er damit auch sein Leben finanzieren kann, zum Beispiel. Mhm. Und das heißt, immer drei Coaches dabei noch. Es geht um Sucht, es geht um Schulden und es geht um Job. So, und dann wird's erfolgreich. Die Gewalt sehen, die Energie feststellen, daran arbeiten, um dann zu gucken, was geht. Auf dem zweiten, dritten Bildungsweg gibt's viele, viele Möglichkeiten und die öffnen wir, damit dann auch eine gute Richtung angegangen werden kann.
Es gibt diese tolle Dokumentation, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Gabor Maté ist praktisch die zentrale Figur dieses Films, heißt The Wisdom of Trauma. Den kann man sich im Internet anschauen gegen einen freiwilligen Donation-Betrag. Und die sind auch in Gefängnissen, wo wirklich die bösen Jungs sitzen. Und diese Dokumentation beginnt mit einer Therapeutin, die in das Team von Gabor Maté gehört und die fragt in die Runde, wer von euch ist als Kind, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ihr originaler Wortlaut ist, aber so nach dem Motto, wer von euch hat als Kind körperliche Gewalt erfahren, der trete einen Schritt vor. Wer von euch hat als Kind Elternteile gehabt, die mit Drogen oder Alkoholmissbrauch zu tun hatten, trete einen Schritt vor. Und am Ende siehst du, dass diese ganzen schweren Jungs einfach so eine krasse Biografie im Hintergrund haben. Und das ist etwas, das wir in der Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, einfach vielleicht noch nie gesehen haben. Wir haben nie den Menschen dahinter gesehen, sondern immer nur die Tat.
Und wenn ich dann so aus Opfersicht mir das anschaue, dann wird es den einen oder anderen geben, der sagt oder die sagt, ja, klasse, jetzt hat er eine schlechte Kindheit gehabt, aber dass der da jemanden umgebracht hat oder jemanden zusammengeschlagen hat, das kann ich nicht gutheißen. Und darum geht es uns auch.
Es soll es ja nicht entschuldigen, genau. Aber es liefert Erklärungen. Genau. Das ist ein großer Unterschied.
Auf jeden Fall. Ja. Und deshalb gibt es auch für mich keine Bad Boys, sondern es gibt nur schlechte Taten. Und unser Prinzip ist immer, darauf hinzuarbeiten, dass wir uns die Taten genau anschauen, dass wir die sehr intensiv konfrontieren, dass wir da sehr ins massive Empathietraining einsteigen, um etwas herbeizuführen, was es schwerer macht, wieder zu schlagen, nämlich Gewissen. So, wir gucken uns genau an, was mit dem Opfer war. Wir schauen uns genau an, was sind die letzten Worte gewesen. Guck mal ins Gesicht, was hat denn der oder die gesagt? Und irgendwann ist es so, dass sich ein Gefühl öffnet. Und das Gefühl ist die Öffnung zur Lebenswelt der Gewaltbereiten. Mhm. Und damit beginnen wir dann eine Reise, die natürlich auch mit Tränen und mit Wut und mit Stress zu tun hat. Und immer im Sinne der Opfer, weil mein Prinzip ist, so intensiv zu arbeiten, dass sie keine Opfer mehr erzeugen müssen. Und in dem Fall ist es dann eine klassische Opferarbeit. Weil natürlich gibt's viele, die sagen, Mensch, ja, klasse, jetzt hat er eine miese Kindheit gehabt. Ja, hatte der, ich verstehe das, aber ich will daran arbeiten, dass das kein Grund sein darf, draußen auf der Straße Leute umzubringen oder zu schubsen, zu schlagen oder zu krüppeln zu machen.
Ja, und ich bin immer wieder geschockt. Wir haben jetzt natürlich über eine echte Sparte gesprochen. Wahrscheinlich auch jetzt nicht so die Zielgruppe dieses Podcasts, aber trotzdem natürlich total interessant, auch um einen Blick auf die Gesellschaft zu werfen. Und ich bin doch immer wieder sehr geschockt gewesen, weil auch wir hier im Sender in den letzten Wochen und Monaten mit Blick so auf diese Pandemie in den Nachrichten teilweise echt krasse Meldungen hatten von Menschen, wo einfach scheinbar die Lichter ausgegangen sind. Also scheinbar normale, in Anführungsstrichen, Familienväter, Angestellte, wo irgendetwas durchbrennt. Und das Ergebnis davon Gewalt und großer Kummer ist. In deinen Worten, was passiert da im Menschen? Was schaltet da ab?
Also ich glaube, es schaltet nichts ab, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass, also zumindest aus der Erfahrung, die ich habe, dass dann einige, die eh schon ein bisschen wund gewesen sind rund um die Corona-Zeit und die eh schon Ängste entwickelt haben, jetzt die Hoffnung hatten, dass jetzt alles wieder gut wird. Und die Erfahrung, die ich mache, leider ist es nicht so leicht, gerade auch eine gute psychotherapeutische Betreuung zu bekommen, weil dann wirklich nur noch die ganz schweren Fälle gerade eine Chance haben. Und wenn ich dann sowieso eine psychische Auffälligkeit habe und dann sowieso schon ein bisschen wund bin, weil ich noch gestresst bin von Corona und die nächste Hiobsbotschaft kommt und da kommt jemand mit einem massiven Gaspreis oder mit einem massiven Strompreis, dann ist das relativ schnell so, dass das in den Köpfen der Menschen wieder dafür sorgt, dass sie einen Überlebenskampf haben, ein Gefühl von, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht hinbekommen und da muss doch irgendjemand schuld sein. Und natürlich habe ich keine Chance, bei den Politikern aufzuschlagen. Ich höre mir das ja nur an im Radio oder im Fernsehen und dann kompensiere ich das irgendwo anders. Das merkt man dadurch, dass wir vermehrt Menschen draußen sehen, die laut rufend irgendwie oder die unterwegs sind, die sehr auffällig sind, Selbstgespräche führen oder sich verletzen oder in Alkohol oder Drogen flüchten. Wir haben sehr, sehr viele, also ich glaube, mehr Menschen, die in die Obdachlosigkeit abrutschen, weil sie es einfach nicht mehr hinbekommen und weil sie kompensieren wollen über Drogen, Alkohol. Und das macht sicherlich schwerer. Und ich glaube, das ist so der Punkt, der gerade passiert, dass die Menschen das Gefühl haben, es wird jetzt noch schlimmer. Jetzt haben wir gerade Corona halbwegs geschafft, jetzt werde ich demnächst am Strompreis oder am Gaspreis scheitern. Mhm. Und klar, Einkaufen ist auch teurer geworden. Ne? Das ist für viele einfach auch ein Punkt, der dann schwierig wird.
Es sind herausfordernde Zeiten und sicherlich auch historische Zeiten. Und dennoch finde ich es so wichtig, dass wir Gespräche wie dieses führen, dass es auch Podcasts wie diese gibt und dass so Themen wie Achtsamkeit, Atmung, parasympathisches Nervensystem etc., was können wir dazu tun? Das mag für manche Menschen nach Luxusblase klingen. Aber es ist genau das Gegenteil, weil im Grunde genommen es ja da anfängt. Und nur wenn wir auch als Gesellschaft, als Kollektiv ruhiger werden, am Nervensystem arbeiten, Atemtechniken erlernen, hören wir auf, in Resonanz zu gehen. Und das ist auch ein ganz entscheidendes Wort in deiner Arbeit. In deinen Worten, erklär doch mal, was für dich Resonanz ist, wie sich die zeigt.
Ja, Resonanz ist ganz leicht beschrieben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich schaue rechts und links neben mir. Und das mache ich auch sehr, sehr, sehr offensiv, wenn ich in die Stadt gehe. Wenn ich da jemanden treffe, der mit seinem halben Arm irgendwo in einem Mülleimer steckt und dann eine Plastikflasche rausholt, dann kriegt er zumindest ein freundliches Wort, ein nettes Lächeln oder zur Not auch mal einen Euro aus der Tasche. Also nicht, um mein Gewissen zu beruhigen, sondern um einfach zu sagen, hey, du bist nicht alleine und ich sehe das. Und da sitzt jemand, der ist vielleicht obdachlos. Was spricht denn dagegen, den freundlich zu grüßen? Mhm. Oder der Oma, dem Opa, der da vorne sitzt, einfach mal ein nettes Wort zu schenken. Der Verkäuferin, dem Verkäufer ein nettes Wort zu sagen. Freundlich zu sein, jemanden beim Fahren im Auto einfach mal vorzulassen und freundlich zu nicken. Das ist super leicht. Mhm. Und das schenkt so viel Glück Das ist so leicht, das in eine Richtung zu lenken. Es kostet überhaupt nichts und ist total leicht, in einen Café zu gehen und sich zu bedanken für einen leckeren Kaffee oder zu danken dafür, dass ich gerade gut bedient worden bin und dass da jemand sehr freundlich zu mir war. Das ist super easy und das macht den Tag schön. Mhm. Das ist das, was ich mir vorstellen kann. Und alles andere ist das, was ich auch in meinen Ausbildungskursen zum Besten gebe. Ich habe nicht das Gefühl, dass ihr mehr seid als andere. Wer seid ihr? Ihr seid Menschen, genau du wie ich. Und wenn da jemand sitzt und der ist offensichtlich Landstreicher oder der kommt nicht weiter, dann ist er genauso ein Mensch wie du und den hast du auch so zu behandeln. Und wenn du es nicht tust, dann sagt das doch eine Menge über dich aus. Und deshalb bitte, ne, vergesst nicht die jetzt gerade gut Hilfe gebrauchen können. Schellt mal beim Nachbarn, den ihr lange nicht mehr gesehen habt. Schickt ein Lächeln draußen. Das kostet alles kein Geld und das geht total leicht. Und das ist so hilfreich und so gut und das schenkt so ein Lächeln. Ne? Dann ein kleines Lob an die Kollegin, die gerade super viel gute Sachen für die Kollegen gemacht hat oder für die Chefin, den Chef, der sich gerade gut reinhängt, um das alles zu klären. Das ist ganz einfach und das kann man sofort beginnen, sofort. Mhm. Neben sich oder außen auf der Straße, das ist ganz leicht. Und das ist eine Resonanz, die kann man, wenn man mit dem Scan über den Körper gehen könnte, dann könnte man das sogar messen. Dann könnte man sogar feststellen, Mensch, guck mal, diese Bewegung im Gesicht, das Lächeln sorgt dafür, dass zwei Bereiche im Mundwinkel hochziehen und das Gehirn stellt fest, hey, guck mal, Freude. Freude heißt Glückshormone und damit beginnt alles.
Und der Körper entspannt sich. Genau. Kann man sich wunderbare Videos von der großartigen Vera Birkenbiel, sie ist leider nicht mehr unter uns, aber die kann man sich bei YouTube anschauen, ist ja wirklich legendär. Hätte ich auch sehr gerne kennengelernt, muss ich sagen. Eine schlaue und sehr eindrucksvolle Frau.
Großartige Frau, finde ich auch.
Ja. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist natürlich wunderbar und ist ein tolles Beispiel für positive Resonanz. Jetzt kennen wir aber auch alle am Samstagvormittag im totalen Irrsinn Wochenendeinkäufe. Eine harte Arbeitswoche liegt hinter uns. Zwei Kinder sind jetzt Gott sei Dank nicht mehr im Homeschooling, sondern im besten Fall in der Schule. Trotzdem ist das Stresslevel relativ hoch und dann trifft man auf einen richtig schlecht gelaunten Baumarktmitarbeiter oder eine richtig schlecht gelaunte Kassiererin. Und der Sog, in diese Energie mitzugehen, ist ja stärker oder er ist zumindest ziemlich stark, als jetzt zu sagen, hey, kann ich Ihnen was Gutes tun? Was machen wir denn dann?
Ich muss natürlich auch immer eine Entscheidung treffen. Kann ich in dem kurzen Moment jetzt gerade was Gutes tun? Und was ich auf jeden Fall machen kann, ihr mit Respekt begegnen. Und auch wenn ich keinen Respekt bekomme, ist das für mich nicht der Grund, ebenfalls respektlos oder seltsam zu sein, sondern ich bemühe mich einfach, sag freundlich vielen Dank und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich sage dann vielleicht nicht vielen Dank für die tolle Bedienung, weil ich sie gar nicht erhalten habe, aber das stört mich nicht. Es stört mich nicht, wenn dann jemand gerade irgendwie komisch unterwegs ist. Und dann denke ich mir, Mensch, ihr habt nicht so einen schönen Tag. Und vielleicht wünsche ich ihr den besonders. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, Gutes zu verschenken und alles beginnt einfach mit einem guten Blickkontakt, mit einem freundlichen Lächeln und auch mit meiner Reise, die mir klar macht, hey, das, was die jetzt gerade zum Besten gibt, hat nichts mit mir zu tun. Die findet mich jetzt nicht persönlich doof, sondern die hat einfach viele Sachen im Kopf. Die geht nach Hause. Wenn es eine Frau ist, geht sie nach Hause und ihr Tag ist nicht beendet. Die wird jetzt zu Hause wahrscheinlich noch ein paar Sachen machen müssen, wenn sie Kinder hat, auf jeden Fall. Und deshalb ist die jetzt ganz schön im Stress. Mhm. Und ich werde nicht zu ihrem Stress beitragen, sondern ich werde gucken, dass ich ihr vielleicht 5, 6, 7 gute Sekunden schenke. Mhm. Und einen besonders schönen Samstag wünsche und alles Gute und vielen Dank. Und
Und wenn du mit deinen Leuten arbeitest in den Kursen, die du gibst, sind da dann nicht so hartnäckige Fälle dabei, die sagen, ja, aber dann muss die Kassiererin halt ein bisschen freundlicher sein. Ich bin ja schließlich der Kunde.
Mhm. Ich sage immer, guck mal, was kannst du denn verändern? Die Verkäuferin wirst du nicht verändern gerade. Was du auch machen kannst, du kannst mit einer vernünftigen Haltung auf sie zugehen. Wir üben das manchmal, ist so ein nettes Beispiel aus dem Trainingskurs mit meinen Jungs aus dem Gefängnis. Ja, guck mal, da vorne steht eine Politesse und du stehst gerade auf einem Parkplatz, auf dem du nicht stehen kannst oder stehen darfst. Probier mal, und das ist übrigens ein Teil sozialer Kompetenz, probier mal in guten Kontakt, in gute Resonanz zu gehen. Wie sieht das aus? Und dann probieren die das erstmal, wie sie es normalerweise machen würden. Und dann gibt es eine Rückmeldung. Und die Rückmeldung ist dann ganz oft, ja, das ist schwierig, ne? Wenn du die jetzt schon beleidigst und so nah rangehst, nicht schön. Sei mal freundlich. Du hast eigentlich kein Recht, aber du kannst sagen, hallo, schönen guten Tag. Ja, Sie haben recht, ich stehe hier auf einem Parkplatz, wo ich nicht hätte stehen dürfen. Und wahrscheinlich haben Sie jetzt auch schon 1000 Geschichten gehört. Und wahrscheinlich ist meine die 1001. Aber gibt es nicht vielleicht doch die Möglichkeit, dass sie ein Auge zudrücken? Mhm. Sie hätten alles Recht, es nicht zu tun, aber gibt es nicht die Möglichkeit? Und dann muss ich natürlich damit leben, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Die eine ist, okay, ja, Reset-Taste und ich habe Glück. Die andere könnte aber auch sein, dass sie sagt, nee, tut mir leid, habe ich ja schon 1000 Mal gehört, mache ich nicht. Mhm. So, das kann ich trainieren. Ne? Und auch zu wissen, okay, wenn ich jetzt da hingehe und ihr das Leben schwer mache, habe ich nicht nur, dass ich das bezahlen muss, sondern ruft ihn auch die Polizei und habe ich eine Anzeige wegen Nötigung oder Körperverletzung. Auch das muss ich im Kopf haben. Immer gucken, eine Kosten-Nutzen-Analyse machen und immer feststellen, was kann ich verändern. Ich kann mich einstellen, mein Gegenüber verändere ich in den meisten Fällen nicht. Da kann ich nur versuchen, positiv darauf zuzugehen.
Hier viel zitiert Viktor Frankl, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum und den versuchst du zu erarbeiten, auch mit deinen Leuten.
Genau, mit ganz viel Vorbereitung, mit ganz viel Reizkonfrontationen, also auch wirkliche Situationen, wie sie auf der Straße sind, weil da hilft keine PowerPoint, da hilft auch nicht ein paar nette Worte oder mal irgendwas Seltsames, sondern das muss wirklich sehr nah an der Realität sein und die Erfahrung sagt, dass das gut funktioniert, dass es gut klappt und dass sie mit einem größeren Kompetenzrucksack ins Leben gehen und wenn ich etwas weiß und etwas gelernt habe und merke, dass es zu mir passt, kann ich es viel besser umsetzen, als wenn ich irgendwas mache, was ich vielleicht irgendein lustiger, freundlicher Trainer überlegt hat.
Das am Anfang schon gesagt, sie nur auf der kognitiven Ebene zu erreichen, ist meistens schwierig, sondern es ist dann, entsteht Motivation, wenn man die Erfahrung macht, krass, es funktioniert tatsächlich. Also sprich, wenn ich mal die Mundatmung durch die Nasenatmung ersetze, dann beruhigt sich auch mein Körper, weil ich nicht mehr Sympathikoton atme, sondern eher auf den Parasympathikus einzahle. Gibst du ihnen, den Menschen, mit denen du arbeitest, denn trotzdem diese Psychoedukation, sage ich jetzt mal, gibst du das alles mit?
Ja. Viele meiner Ansprechpartner lassen den Fernseher laufen nachts, weil sie nicht gut einschlafen können. Mhm. Das heißt, ich versuche schon bereits in der Vorarbeit dafür zu sorgen, dass sie bereits entspannt loslaufen. Mit einer kleinen Muskelrelaktion, mit nach Jakobsen Muskelanspannung, Entspannung, mit einer kleinen Atemtechnik. Ich sage denen auch, hey, trink eine Runde Wasser. Ne? Guck mal, dass du deinen Körper anfüllst. Geh nicht aus dem Haus, ohne mal einen Apfel oder eine Banane gebissen zu haben.
Also das sprich Unterzucker, so alle Reize, genau, die potenziell uns ein bisschen... Genau. Ist ja auch interessant für den Alltag, ne? Ja. Also das sind wichtige Informationen, finde ich.
Und du wirst nicht nur freundliche Menschen treffen. Es wird jemanden geben, der dich doof findet. Und mit dem musst du auch umgehen lernen. Und dann musst du davon ausgehen, der hat seine eigene Geschichte, der hat irgendwas erlebt. So, es wird aber nicht zu deiner Geschichte, weil du wirst dich selber steuern können. Du bist Manager, Managerin deiner Gefühle. Und wenn andere auf dich einwirken, dann wirst du das managen können, weil du bist ein guter Typ. Du musst auf den nicht reagieren. Du bist ganz entspannt. Du hast so einen Babbo-Style, sagen wir ganz gerne, in Umgangssprache, dass er weiß, was damit gemeint ist, weil das muss ja zu seiner Lebenswelt passen. Mhm. Denn das, was ich sonst transportieren würde, wäre so eine Friedfertigkeit nach Gandhi, die nicht sein Style ist. Der ist anders groß geworden, ist auf der Straße, hat er andere Sachen probiert.
Wichtiger Satz. Genau. Nicht jeder ist Gandhi.
Nein, eben, genau. Und deshalb muss ich klar haben, okay, ich werde den nur über die Emotionen erreichen können. Und dann gibt es eine Situation, ich spiele dann den Polizeibeamten oder den Menschen auf der Straße und ich werde plötzlich patzig. Das heißt, wir sind relativ schnell an so einem Punkt, wo ich merke, okay, jetzt passiert in seinem Kopf, in seinem Gehirn was. Jetzt geht gerade der Kampfmodus an. Jetzt würde er gerne. Dann bremse ich ab und sage, hey, was ist gerade? Was merkst du? Und dann sagt er, boah, nicht mehr lange, dann geht's hier los. Ich sage, okay, guck mal, hast du gut hinbekommen, atme mal eine Runde, super. Alles prima, dann können wir kannst du langsam runterfahren und hey, vielen Dank, du hast gerade super deinen Impuls gesteuert. Super. Das machen nur richtig gute Typen. Mhm. Alter Schwede, das war prima. Und dann geht er da raus und ist zufrieden und merkt, hey, ich krieg mit einer Impulssteuerung, in unserer Sprache, viel mehr Lorbeeren, als wenn ich jetzt losrenne, den schlage und dann kommt die Polizei und dann gehe ich ins Gefängnis und keiner passt auf meine Tochter und auf meine Frau auf. Mhm. So, und dann sind wir genau da, wo ich gerne hin möchte. Also ganz viel Lob, ganz viel Anerkennung und ich frage ihn auch, wie hast du das denn gemacht? Mensch, du hast ja super geatmet gerade und dann erklärt er mir das und in dem Moment, wo er das mir erklärt, hat das für sich auch internalisiert und wird das weiter probieren und wenn keiner guckt, sagt das ein Freund zum Beispiel und das ist genau das, was ich möchte, von Mal zu Mal ein bisschen mehr und Erfahrungen machen und die müssen sich so nah wie möglich an der Realität orientieren, sonst klappt es nicht.
Und diese Erfahrungen zu machen, das sind wirklich auch Situationen, die auch im Alltag wirklich totale Gamechanger sein können. Ich erinnere mich sehr genau und für mich ist das auch ein jahrelanges Training. Ich meditiere jetzt seit 4 Jahren wirklich viel und habe mich auch zur selben Zeit ungefähr mit dieser ganzen Atmungsgeschichte, also sprich, ich bin erstmal von dieser intellektuellen Ebene, nur Therapie, überhaupt mal auf diese körperliche Ebene gekommen, habe den Körper mit einbezogen und das war der Gamechanger. Und ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal cool auf 2 Polizisten, also ich habe in München auf der Leopoldstraße einen U-Turn gemacht, das war einfach sowas von knallhart verboten, da sind 2 durchgezogene Linien. Ich war einfach im Unrecht und die Polizei war im Recht. Und die haben mich sofort rausgezogen, ich habe sie nicht gesehen, sie haben aber mich gesehen und Und das erste Mal ist es mir gelungen, ich habe schon lachend angehalten. Und dann stand dieser junge Typ, junge Polizist, stand bei mir im Auto und sag ich dem, was soll ich sagen? Sie haben mich einfach erwischt, das war falsch. Sorry, dumm gelaufen für mich, was kriegen Sie? Und deswegen habe ich trotzdem das Knöllchen bekommen. Aber ich werde den Moment, wie ich mich danach gefühlt habe, nie vergessen. Das war wirklich wichtig, weil mir da so bewusst geworden ist, ich hatte Scheiß gebaut. Ich habe einfach einen U-Turn gemacht und ich hätte es nicht machen dürfen. Und ich konnte mir verzeihen, ich habe meine Wut nicht an den Polizisten ausgelassen, die machen nur ihren Job. Und ich habe es nicht den ganzen Tag am Leben gehalten.
Genau.
Da habe ich verstanden, dieses, ich sag jetzt mal, Training und dieses Arbeiten am eigenen Nervensystem macht auch unser Leben viel, viel, viel schöner und viel angenehmer.
Ja. Definitiv. Ich habe eine ähnliche Situation gehabt und ich war auch völlig im Unrecht. Und ich habe sofort die Hosen runtergelassen. Ich habe sofort gesagt, wie du es auch gemacht hast, nee, da habe ich kann ich keine Diskussion führen. Sie haben es gesehen. Ich war das. Tut mir leid.
Ich war's, Officer.
Genau, ja. Und er sagte dann, ich hätte normalerweise einen Punkt kriegen müssen. Ich bin immer nur eine durchgezogene Linie gefahren. Und er sagte, ja, dann habe ich jetzt gerade festgestellt, dass Sie die Belehrung angenommen haben. Dann kann ich Ihnen jetzt hier ein Geld von so und so anbieten und keinen Punkt. Ich habe keinen Punkt bekommen. Mhm. Und ich habe mich herzlich bedankt und gesagt, Mensch, vielen Dank, das war toll. Da habe ich Glück gehabt. Hätte anders ausgehen können, aber das ist viel leichter und für mich war das auf jeden Fall prägsam, zu wissen, das machst du nicht wieder, auch nicht aus Flachs und das war ein netter Korb, er war völlig freundlich und sind beide weggefahren und er hat geschmunzelt, ich auch und ja, das war prima.
Ja, ach schön. Jetzt haben wir schon viel gesprochen über Menschen, die sich sehr schwer tun mit Impulskontrolle, also eher zu viel Aggression haben. Es gibt aber auch, und ich weiß natürlich, dass wir hauptsächlich auch in diesem Podcast, obwohl auch die männliche Zuhörerschaft, worüber ich mich sehr freue, stetig wächst, aber momentan noch ein starker Frauenüberschuss. Und wir haben eingangs das schon ganz kurz erwähnt, Aggressivität, Aggression, Wut ist etwas, das insbesondere Frauen irgendwie entweder nicht Gott gegeben ist oder man hat es ihnen nicht beigebracht und man hat es uns nicht beigebracht. Und gerade im Berufsleben und auch in Beziehungen ist das etwas, das gar nicht so hilfreich ist, oder?
Also ich finde Aggressivität generell hilfreich und ich würde nicht unterscheiden wollen zwischen Männern und Frauen. Mhm. Die Erfahrung, die ich so mache, meine Ansprechpartner 85% Männer und 15% Frauen. Mhm. Und die 15% Frauen, die ich erlebe in ihrer Aggressivität, die sind genauso aggressiv wie Männer auch, nicht anders. Frauen wird sie abgesprochen, ist man schnell eine Zicke oder jemand, der dominant ist oder jemand anstrengend ist. Und das finde ich sehr schade, weil es nimmt einfach die Chance, Platz einzunehmen. Und das finde ich eher seltsam. Und deshalb bin ich auch eher geneigt, Frauen eine Durchsetzungsfähigkeit nicht nur zuzusprechen, sondern auch von ihnen zu erwarten. Wenn du was möchtest, dann musst du was machen. Mhm. Und ich habe die eine oder andere Ansprechpartnerin, die schon von ihrer Körpersprache her sich anbietet, als jemand, der vielleicht lieber als Opfer genommen werde. Ich sagte dann immer ganz gerne, wenn du dich ans Wasser setzt, dann kommen die Enten, um dich zu füttern, weil du so wirkst auf diese Art und Weise.
Entschuldigung, sehr witzig.
Ja, und ich sage, wenn du was willst, dann wirst du sehr viel mehr Energie herausnehmen müssen. Lass uns mal probieren, was du machen kannst, damit du gar nicht erst in so eine Situation kommst. Und das ist einfach, nimm dir den Platz, der dir zusteht. Stell dich hin, mach dich gerade. Und wenn irgendjemand sich hinstellt und dich versucht, klein zu machen aufgrund der Tatsache, dass du eine Frau bist, dann sei bitte beharrlich und lass dich nicht vom Tisch schicken unter dem Motto, ach, guck mal, die Zicke oder jetzt hat sie irgendwie sonst irgendwelche Probleme und trägt die jetzt hier rein. Nein, mach das nicht mit. Und ich hoffe auf viele Männer, ne, die mit hier zuhören und die das auch nicht tun und nicht dahin gehen zu sagen, Mensch, kompetent bist du nur, wenn du nach außen hin versuchst, Pavianfelsen oder Alpha zu machen, weil das ist für mich nicht das, das macht auch nicht Autorität aus, sondern das ist einfach nur eine Aggressionsbereitschaft, die seltsam ist. Und Frauen und Männer brauchen eine Durchsetzungsfähigkeit, um präsent zu sein. Im Privaten vielleicht genauso wie im Beruflichen. Und jemand, der die leisen Töne spricht, der wird innerlich das Gleiche sagen, vielleicht ein bisschen leiser, aber das ist nicht weniger kompetent. Und das ist wichtig, dass wir uns nicht aufteilen lassen in präsent, weniger präsent, sondern mir geht's eher um Kompetenz und die hat nichts mit Mann oder Frau zu tun.
Woran erkennst denn du einen Menschen, der eine sanfte Autorität hat, wo einfach du sofort Haltung annimmst und sagst, hey, da kommt jetzt jemand rein, ich glaube, den kann man echt ernst nehmen und dem höre ich zu, was er zu sagen hat und vor dem habe ich sofort mal so Grundrespekt. Hat das nur was mit Körperhaltung zu tun? Ist es was Energetisches? Ist das die Mimik? Was macht das für dich aus?
Also ich mag das sehr, wenn jemand beharrlich ist. Und beharrlich hat nichts mit Lautstärke zu tun, sondern der oder die möchte gerne diesen Punkt weiter vollziehen und bleibt dabei. Wird nicht laut, wird nicht leise, sondern bleibt beim Argument, bleibt klar, bleibt deutlich, lässt sich nicht abstreifen und hört erst dann auf, wenn das Gefühl aufkommt, jetzt haben das alle verstanden. Mein Sohn kam irgendwann nach Hause, als er klein war, Grundschule, der sagte, Papa, ich habe eine Lehrerin, die ist super. Weißt du was? Die kann autoritär sein, ohne dass die laut ist. Und das meine ich. Mhm. Das hat was mit Präsenz zu tun, mit Blickkontakt, mit einer Klarheit, mit einem frühzeitigen Ansprechen. Aber nie laut, sondern immer beharrlich und klar. Und er sagte, wenn ich mit der ein Problem habe, dann schimpft die kurz, aber ganz leise. Und danach ist sie wieder ganz lieb und dann kann ich mit der weitermachen. Und dann können wir schön arbeiten. Das ist genau das, was ich meine. Beharrlichkeit, eine Klarheit, eine Kontinuität. Gerne auch mit Körpersprache. Gerne auch den Körper ein bisschen aufrichten, ohne aggressiv zu sein. Gerne auch die Augen aufzumachen, dass ich gut sehen kann, was passiert. Und auch gerne beharrlich bleiben, ohne aggressiv zu sein, in Punkten, wo jemand versucht, mit irgendwelchen Kontroversen mich zu torpedieren, die vielleicht gar keinen Bestand haben. Mhm. Das meine ich mit, das ist so eine positive Form der Autorität, die ich sehr gerne mag.
Mhm. Arbeitest du mit den Menschen auch mit Hilfe von Imaginationen? Zum Beispiel, was würde Batman tun in dieser Situation? Wie würde Batman da stehen?
Genau. Ich mache das anders. Bei uns gibt's den Pavianfelsen. Und ich habe eine Kategorie, also ich habe jemanden, der mir das zeichnet. Und da kann man ganz gut erkennen, worum es geht, nämlich um eine Form von Präsenz, die erstmal äußerlich nur erkennbar ist. Ist so ein bisschen der rote Popo, das ist doch für mich so das Bild, was ganz gut geht. Die Energie im Körper, eine Präsenz zu haben, um dann aber nicht der Aggression zu folgen, sondern um diesen Körper, der warm ist, so zu nutzen, dass ich gar nicht großartig kämpfen muss. Und das ist ein schönes Bild, das gibt's auch als Poster immer für die Menschen, mit denen ich arbeite, die haben das im Büro hängen. Und wenn die draufschauen, müssen die immer lächeln. Weil da auch gut erkennbar ist, na, wer ist denn der mit dem roten Popo, wer versucht, den auch zu kriegen, wer hat den, wird den niemals im Leben bekommen. So die Richtung ist, glaube ich, ein guter Punkt, der gut funktioniert. Und diese Imagination, ja, sei Batman, sei Superman, da kommt es drauf an, wie ich den erlebt habe. Denn es geht nicht um Superhelden, sondern es geht in meinen Fällen immer darum, um eine Form von Beharrlichkeit, Klarheit und auch einen Standpunkt, der gerne flexibel sein darf. Ich verlasse ihn nicht, aber ich bin so flexibel, dass ich nicht auf etwas reagiere, was meinen Status in Frage stellt, weil ich ihn habe, den kann mir kein anderer nehmen.
Wie kann man denn für sich im Alltag in kleinen Schritten lernen, mehr für sich einzustehen? Also sprich auch positive Aggression etablieren, um zum Beispiel in Beziehungen auch mal klare Grenzen zu setzen oder auch Menschen, die unsere Grenzen wirklich Menschen zu signalisieren und auch dafür einzustehen und auch konsequent dann dementsprechend zu reagieren. Hey, du hast da echt gerade eine Grenze bei mir überschritten und das erlaube ich nicht.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, erstmal zu erkennen, wofür das für mich gut ist. Denn ich mache ganz oft Selbstbehauptungstrainings für Männer wie auch für Frauen. Und da merke ich manchmal so eine Kraftlosigkeit, so ein Gefühl von, ja, das schaffe ich sowieso nicht. Und dann braucht es manchmal ein Bild. Wir machen das ganz plakativ in dem Sinne. Ich habe dann so einen Safety-Anzug an und ich sage, guck mal, ich kann dir gerne ein bisschen helfen. Du hast Kinder, ne? Und diese stehen hinter mir. Und die rufen deinen Namen und die würden jetzt gerne auf dich zugreifen. Wenn du jetzt hier stehst und so vor dich hin waberst, wird das nicht funktionieren. Und dann funktioniert das ganz schnell. Also manchmal brauche ich nur so ein Bild im Kopf. Und dann sehe ich plötzlich jemanden, der kriegt Augen, dass ich selbst ängstlich werde. Und dann gibt's eine Energie plötzlich und dann stehen die da und sagen, so, das geht nicht, mit meinen Kindern geht das nicht. Und dann sag ich, guck mal, das, was du jetzt gerade hier gezeigt hast, das ist wichtig, dass du das weißt, dass du das hast. Das musst du nicht ständig nutzen, sondern stell es fest, dass du es hast und hol es raus, wenn du es brauchst. Und dann pack es bitte wieder weg, weil wir möchten friedlich miteinander umgehen. Aber das ist wichtig zu wissen, dass du diese Aggressionsbereitschaft mitbringst und die hat mir gerade Angst gemacht und ich bin nicht so schnell ängstlich. Darum geht's.
Wie, ganz kurz, und du hast dann so einen Safety-Anzug an?
Also wie so ein die können alles,
Eishockeyspieler, oder?
Ihren kompletten Körper da rein. Wir gehen, das machen die auch. Die sind richtig aggressiv, richtig. Und ich sag, guck mal, ne, kann sein, dass die gleich weinen werden, weil du bist ja nicht da. Wo bist du denn? Mhm. Und dann geht es los. Und das ist eine Mischung aus Wut, aus Ärger, aus Angst, aus Traurigkeit. Und das kanalisiert in eine positive Aggression in dem Fall. Die schieben mich da weg und ich habe auch in den meisten Fällen keine Chance. Und dann stehen sie da und atmen ganz tief und sind ganz traurig und sind ganz überrascht und überwältigt. Und dann sage ich, hey, guck mal, jetzt mal langsam, fahr ein bisschen runter. Wie geht's dir? Boah, das war heftig. Okay, und was hast du gemerkt? Was ich für eine Kraft in mir habe. Ich sag, guck mal, darum geht's. Nicht darum, was du gerade gemacht hast, sondern dass du diese Kraft hast und dass deine Kinder die jetzt gerade sehen konnten. So, bewahr dir die für die nächsten Situationen, die du hast, und dann kannst du sie gerne nutzen.
Und ist es nicht interessant, dass man manchmal diese Grenzüberschreitung bei denen, die einem nahestehen, erkennt, aber bei einem selber spürt man sie nicht?
Ja. Ja, das ist schon so. Und ich muss ja auch immer für mich ein bisschen im Kopf haben, was hat das denn auch für einen positiven Aspekt, dass ich so hilflos wirke? In den meisten Fällen kommt jemand, um mir zu helfen. Und wenn mir das jemand nimmt, indem ich jetzt mich präsentiere, indem ich jetzt vielleicht auch mich besser verteidigen kann oder mehr Energie gebe, dann muss ich ja selbst Kraft investieren, Kräfte, die vorher andere für mich eingenommen haben. Also immer auch gucken, welchen Sinn hat denn dieses defensive Verhalten auch für mich? So, es kommt immer jemand, der mir hilft.
Mhm.
Und wenn ich weiß, dass ich diese Hilfe auch gut finde und dass ich sie annehmen kann, aber dass ich auch die andere Seite habe, wenn es drauf ankommt und ich ein Ziel vor Augen habe, dann kann ich wirklich mit Energie alles geben. Dann habe ich zwei Aspekte, die wunderbar sind. Die Hilfe, die ich brauche und die Energie, die ich nutzen kann, wenn mich jemand in Frage stellt. Das sind zwei Komponenten, die gut zusammenpassen und die dann auch dafür sorgen, dass ich an meinem Selbstkonzept arbeite. Und das eine ist wichtig wie das andere. Und beides muss ich kennen und zu nutzen wissen.
Mhm.
Denn was sie bei mir natürlich nicht lernen sollen, ist jetzt, wenn ich mit ihnen durch bin, dass sie dann irgendwelche Rambos sind hinterher, die dann durch die Straßen laufen mit Armen hoch. Das ist nicht das Ziel, sondern festzustellen, welche Fähigkeiten ich habe, wie ich sie nach vorne bringe und wie ich sie nutzen kann, wenn ich sie dringend brauche.
Mhm.
Und das ist nicht schwer.
Mhm. Spielt Selbstverteidigung dennoch in deiner Arbeit eine Rolle?
Also ich kann Selbstverteidigung, ich sage immer lieber Schutztechniken, also die Gewissheit, wie ich Situationen verlassen kann. Denn in den meisten Fällen können die draußen besser kämpfen als ich. Und wenn ich mich jetzt hinstelle für ein oder zwei Tage und da irgendwelche Selbstverteidigungssachen mache, dann fühlen die Leute sich für einen kurzen Moment sicher, aber nach 14 Tagen ist das vergessen. Also ich bin ein großer Freund von Frühwarnsystemen oder wenn sich jemand für Kampfsport entscheidet, dann bitte gucken, was gibt es denn für eine Trainerin, wie ist der oder die? Also der jetzt am ersten Tag sofort den tödlichen Tritt zeigt, ist nicht der Trainer, den ich meine, sondern wie sieht's mit Haltung aus, ne? Und worauf legt der Wert? Achtet er darauf, dass mit allen gut umgegangen wird? Und wenn ich dann regelmäßig mich einer Situation aussetze, also ich empfehle sehr Judo zum Beispiel, ich empfehle sehr Wendo-Kurse für Frauen, zum Beispiel Selbstbehauptungskurse, großartig. Ich empfehle sehr Wing Chun, das sind so weiche Formen der Intervention. Das ist prima, aber das bitte nicht für zwei, drei Tage, sondern dauerhaft.
Mhm.
Und immer mit dem Prinzip, nicht kämpfen zu wollen, weil Kampfsportler kämpfen nicht auf der Straße.
Mhm.
Die machen das in der Halle und nicht draußen.
Mhm. Tränengas haben wir bitte nicht dabei?
Ja, Tränengas kann ich gerne dabei haben, aber ich werde es
oder
nicht...
Oder Pfefferspray
ja,
heißt
das,
es.
Ja, ja, aber das wird nicht funktionieren. Das, das ist das, was gar nicht geht. Also was ich empfehlen kann, ist ein Schrillalarm. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin in der Tiefgarage und da sind noch andere Leute irgendwo in der Gegend und ich ziehe diesen Splint, dann habe ich die Chance, dass jemand mich hört. Im Wald wird das nicht funktionieren.
Mhm.
Wenn ich joggen gehe, unterschiedliche Strecken und nicht im Dunkeln und bitte keine Stöpsel im Ohr, also keine Kopfhörer im Ohr, dass ich hören kann, was um mich herum passiert, dass ich ein aufgeladenes Handy habe, mein Tank im Auto ist voll. Das sind viel bessere Deeskalationstipps als ein Pfefferspray, was ich zum Schluss nicht bedienen kann.
Mhm. Oder mich auch noch im blödesten Fall selber mit verletze.
Genau.
Okay. Du arbeitest auch mit Kindern und Jugendlichen.
Genau. Ich arbeite in Schulen. Thema Mobbing-Prophylaxe. Ich schule Lehrer im Umgang mit schwierigen Situationen. Ich bin gerade sehr viel in Förderschulen unterwegs und zeige den Lehrern, Lehrerinnen, wie sie mit Kids umgehen, die dann leider im Moment sehr häufig auch mit Gewaltprobleme lösen wollen. Entweder untereinander oder sogar als Angriff gegen den Lehrer, gegen die Lehrerin. Ja.
Okay, wie geht man um mit den Kindern? Also jetzt auch für Eltern, die jetzt gerade zuhören und vielleicht feststellen, ein Kind kommt in die Pubertät oder ist, keine Ahnung, am Anfang der Pubertät und ich merke, die Impulskontrolle lässt nach und er ist einfach wahnsinnig gereizt und aggressiv.
Mhm. Wenn ich in die Lehrerfortbildung gehe, dann sage ich immer, guck mal, dass er mit den Kids gut umgeht. Wenn das gerade Pubertät ist und das geht ja dann mit 11, 12, 13 richtig gut los, dann gibt's ganz neue Vernetzungen im Gehirn. Und einfach ist, einen vernünftigen Rahmen zu bilden, gut auf die Kids aufzupassen. Das heißt auch eine gute Pausenaufsicht draußen. Die Lehrerin, der Lehrer in der Klasse ist eine Kapazität, hat auch Autorität. Bedeutet, der kann Grenzen oder die kann Grenzen setzen. Die sagt, bis hier und nicht weiter. Wir haben Regeln vereinbart und die setze ich hier gerne um. Und aber gleichzeitig auch ein guter Ansprechpartner zu sein. Ich sage immer Bindung vor Bildung.
Mhm. Ne?
Also erstmal gucken, dass ich einen guten Draht zu den Kids entwickle. Und wenn ich einen guten Draht habe und ich hatte immer das Glück, auf tolle Lehrer, Lehrerinnen zu treffen, dann ist das super hilfreich. dann haben die mich zwischendurch erinnert. Zwischendurch gab es eine Grenze, aber auch den Lehrer, der sagte, hey Andreas, wie geht's dir gerade? Du machst gerade so einen Eindruck, als hast du nicht so einen guten Tag heute. Also das ist genau das, worum es geht. Und gleichzeitig einen Rahmen, der dafür sorgt, dass alle wissen, was hier geht und was hier nicht geht. Wenn es den nicht gibt, dann haben wir eine Horde von Menschen, die aufeinander prallen und die das tun, was sie am besten können manchmal.
Mhm. Ist ein aggressives Kind ein verzweifeltes Kind?
Oftmals ja. Aggressive Kinder, ich verstehe dann diese Form der Aggressivität als einen gescheiterten Dialog. Das heißt, er bringt irgendwelche Geschichten mit von zu Hause oder ist irgendwie unterwegs oder ist gerade hormonell durchflutet. Und diese Aggressivität kann ich in gute Bahnen lenken. Ich habe lange Zeit in der Schule gearbeitet, Schulcoaching gemacht und bei uns gab es am Ende der Woche am Freitag immer eine Zeit, die nannte sich auf die Fresse fertig los. Das heißt, da trafen sich dann alle Schüler und auch wenn die Lehrer wollten, auch die Lehrer, und wir haben dann gekämpft miteinander. Mhm. Ringen und Raufen hieß das. Mhm. Mit Regeln, ganz klar und ganz deutlich, mit Fairness-Pokal, gute Musik im Hintergrund. Und die sind am Freitagnachmittag um 15:30 Uhr, Freitagnachmittag bis 15:30 Uhr geblieben. Und sind da raus, nass geschwitzt und glücklich. Mhm. So, also Energie rauslassen in einem guten Rahmen. Was bitte Eltern nicht tun sollten, ist ihre Kinder in den Keller schicken, damit die von Boxer kauen. Weil das ist eine Vernetzung im Gehirn, die nicht gut funktioniert. Konflikt, Wut haben, irgendwo hingehen, dagegen hauen, ist kein guter Weg. Kämpfen miteinander, mhm, ist super schön, reflektiert, ne, Rahmenbedingungen und Fairness, klasse, aber bitte nicht in den Keller schicken, damit dann diese Vernetzung im Gehirn zusammengebaut wird. Wut, Stress, irgendwo gegenhauen. Denn zuerst ist es die Tür und danach ist dann Mama, Papa oder irgendein Pädagoge oder die Polizei, gegen die ich dann boxen werde.
Und ich habe hier mal den Simon Hanzog sitzen gehabt, der ist auch Psychologe und da haben wir auch über Wut gesprochen. Die ist immer mal wieder Thema, weil sie eben so vielleicht ein bisschen unterschätzt worden ist viele Jahre. Und der Simon hat sowas gesagt wie, es ist immer ganz wichtig, sich auch mit den eigenen Emotionen zu verabreden, also da auch wirklich eine Tür für zu machen, weil wenn wir sie jahrelang wegdrücken, dann kommt die Detonation irgendwann. Aber wichtig ist eben auch, einen Ausstieg zu finden. Mhm. Also zu sagen, ich bin jetzt einfach 15 Minuten wütend oder es ist jetzt zeitlich begrenzt, wir raufen jetzt hier, wir haben klare Regeln. Wenn jemand das Safe Word spricht, wir tun uns nicht gegenseitig weh und so weiter. Ist ja jetzt eh klar. Also nicht, dass ihr hier das missinterpretiert, wir rufen hier nicht zu Massenschlägereien auf. Aber Wut anzuerkennen und wahrzunehmen und da sein zu lassen, aber sie auch dann wieder zu beenden, ist wahrscheinlich auch ganz essentiell.
Genau. Da braucht es auch Rituale für, ne? Also mit Begrüßung, mit Verabschiedung und dass man sich die Hände gibt und dass man sich einen fairen Kampf wünscht und dass man rausgeht. Und auch da kann man gerne auch rausgehen als jemand, der sich jetzt als Verlierer fühlt. Ist nicht schlimm. Das ist, so ist das Leben ja auch. Aber klar ist auch, okay, dann kann ich auch mal kurz ein bisschen rumschnauzen, da kann ich auch kurz mal laut sein. Und dann brauche ich vielleicht auch mal 5 Minuten für mich alleine. Das finde ich wichtig, dass Eltern nicht hinter ihren Kindern herrennen, wenn die wütend sind. Ja, lass ihn doch mal wütend sein. Der muss in sein Zimmer und dann muss er mal die Tür knallen, das haben wir alle gemacht. Mhm. Und dann muss er vielleicht die Musik laut machen oder muss mal irgendwie Scheiße rufen oder mal vor irgendwas treten. Gespräche kann ich zu dem Zeitpunkt nicht führen, sondern ich muss dann warten, 20 Minuten, bis das Cortisol im Körper runtergefahren ist und dann nochmal, hey, was ist mit dir los? Oder gib mir mal einen Tipp fürs nächste Mal, wenn du so wütend bist, was brauchst du? Die Kinder wissen das genau. Die sagen, ja, boah, lass mich einfach nur in Ruhe. Ja, ist doch ein toller Hinweis, dann lasse dich in Ruhe. Aber guck mal, ne, dass du nicht so viel kaputt machst. Oder was kannst du gut gebrauchen? Brauchst du ein Kissen oder brauchst irgendwas? Keine Ahnung. Oder willst du mich mal anschnauzen? Können wir auch machen. Also das muss ich besprechen und dann gibt's viele gute Möglichkeiten, das zu lösen. Frische Luft ist super.
Und körperlich wahrscheinlich auch sich verausgaben. Also ob das jetzt eine Rauferei oder auf einem Bolzplatz ist, ist wahrscheinlich dann eher sekundär.
Ich habe mit meinen Jungs, wenn die aus der Schule kamen und die waren noch klein, ich war zu Hause, dann haben wir immer so ein Ritual gehabt. Die gingen an mir vorbei und dann habe ich gesagt, ey, hast du mich gerade angerempelt? So, und dann sind wir ins Wohnzimmer und dann ist meine Frau immer schon aus dem Weg gegangen und dann haben wir einen kleinen Ringkampf gehabt. Also ich habe es immer gesagt, Speedkuscheln. Also wir haben dann gekämpft miteinander, aber es war klar, wir können Energie rauslassen, es wird aber keiner verletzt und wir haben ganz klare Regeln und hinterher ist das super klasse, dann kann man entspannt sich an den Tisch setzen und dann ist die Energie raus und dann können wir auch lachen darüber und dann habe ich immer verloren natürlich auch, also mein Ansprechpartner ging als Sieger da raus mit so einem Gefühl von, ja, das ist jetzt raus und das ist prima. Und dann danach waren bessere Gespräche möglich.
Ganz schönes Beispiel, weil wir uns das, finde ich, auch immer wieder bewusst machen dürfen, dass Emotionen ja, es sagt sich so leicht, ne, wollen nur durchfließen, aber so ist es nun mal. Und wenn wir da jedes Mal dann so eine Betonplatte drauflegen und diesen ganz natürlichen Prozess unterbrechen oder versuchen zu deckeln oder zu stoppen, dann ist es ja wie, es hat gebundene Energie im System, ne?
Genau. Und das heißt, wenn ich das sehe, feststelle, dann brauche ich ein Ritual, eine Möglichkeit. Und im Westfall habe ich eine gute Einschätzung, wie meine Kinder, was meine Kinder jetzt brauchen. Reicht es dem, laut Musik zu hören? Reicht es dem, einfach nur mal rumzuschnauzen? Reicht dem eine kleine Gewaltfantasie, die er gerade hat? Das ist ja auch eine schöne Form der Kompensation, ne? Dass er alle mal verkloppt in seinem Kopf und davon vielleicht berichten möchte.
Ah, das wäre okay. Ne?
Auch völlig in Ordnung, natürlich. Haben wir doch auch täglich, fast täglich, dass wir so kleine Fantasien haben von dem, was wir mit dem Autofahrer vor uns gerne machen würden. Das ist eine Form der Kompensation, die prima ist, wenn sie nicht wirklich umgesetzt wird. Die muss im Kopf passieren. Mhm. Und in den meisten Fällen ist so ein Gefühl von, ach ja, jetzt habe ich das raus und jetzt ist es prima.
Interessant.
Ja. Die Gedanken sind manchmal auch so skurril, dass dahinter auch ein Lachen bei rauskommt.
Total. Überleg mal, was wir träumen alleine.
Genau. Und darum geht's auch. Hinterher dann drüber lachen zu können oder vielleicht noch eins oben drauf zu setzen, dass es dann so skurril und so schräg wird, dass es wie so eine Art Katharsis passiert. Also der Körper reguliert sich gerade und wir lachen eine Runde. Das Zwerchfell wird in Gang gesetzt und dann sorge ich dafür, dass eine vormals schwierige Situation für mich auch was Lustiges bekommt.
Wenn du dann mit Lehrern arbeitest oder auch mal mit Eltern zu tun hast, kannst du denen gut vermitteln, dass in dem Moment, vor allem wenn jetzt das Kind vielleicht ein bisschen impulsgestört in Anführungsstrichen ist und sich nicht so gut kontrollieren kann, wie wichtig es das dann ist, dass wir Erwachsenen praktisch erwachsen bleiben und nicht auch in die Regression gehen und wütende kleine Kinder werden?
Genau. Ja, das ist super wichtig. Und dann erzähle ich gerne Geschichten von mir, wo es mir nicht gelungen ist. Mhm. Also habe ich ja auch genug von gehabt, wo ich dann da gestanden habe und war genervt von diesem kleinen Pubertier, der da rumhüpfte und zum 50. Mal irgendwelche Sachen machte, die ich komisch fand. Und das ist wichtig, dass ich das habe. Und das andere ist, irgendwann erkenne ich Bilder und dann kann ich schon erkennen, okay, der kommt rein, der schmeißt seine Tonne in die Ecke, der zieht seine Schuhe nicht aus, sondern schmeißt sie in die Mitte. Die Jacke kommt dahin, okay, lass ihn erstmal laufen. Nicht bremsen jetzt. Das ist ganz leicht. Und dann habe ich schnell ein Gespür, weil wir möchten ja gerne gute Eltern sein und dann braucht er erstmal Ruhe. Mhm. So, und wenn er denn die Ruhe gehabt hat, dann habe ich auch das Recht zu sagen, nichts für ungut, pack mal deine Schuhe dann weg und heb mal das da vorne auf. Aber bitte nicht in der Situation, wo der gerade auf 180 ist. Da warte ich, bis der runtergefahren ist und dann kann ich in aller Ruhe sagen, tu mir bitte einen kleinen Gefallen, häng's da vorne hin. Und dann passiert das. Das heißt, ich werde an meiner Geduld arbeiten, ein Ründchen. Und dann haben wir einen Punkt zusammen, dass wir uns irgendwann hinsetzen können. Und meine Jungs sind jetzt schon groß, wo wir über Situationen lachen können, also in Nachbetrachtung. Mhm. Wo ein Sohn mir sagt, Mensch Papa, da hast du aber doof reagiert. Ne? Ich sage, ja, hast du recht. Mhm. Aber das ist aus der Situation heraus und du kennst das ja auch. Und dann können wir darüber lachen und dann freue ich mich, dass das einen guten Verlauf genommen hat. Aber es ist ein Einlassen aufeinander, darum geht's ja auch. Und das ist ja auch Erziehung. Ne? Mhm. Also der muss mit mir klarkommen, ich muss mit ihm klarkommen. Und wir gucken, dass wir in der Mitte einen Minimalkonsens finden, den wir beide gut aufgreifen können, um das Ganze zu überleben.
Andreas Sanfors, ich danke dir so sehr, dass du da warst. Ich finde, du machst eine fantastische Arbeit. Dein Podcast heißt wie diese Folge, nämlich mit Aggressionen umgehen. Alles, was man über dich wissen muss, haben wir in den Shownotes selbstverständlich verlinkt und würde mich freuen, wenn du nochmal mein Gast wärst.
Sehr gerne.
Ich bin sicher, zu diesem Thema gibt es noch viel zu besprechen. Und interessanterweise, ist jetzt ein bisschen zufällig, habe ich nächste Woche in der Folge Tom Mögele zu Gast. Und Tom Mögele hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Mindflow. Und er sagt, wir können lernen, die Aggression unseres Gegenübers zu verwandeln in positive Energie, sodass wir beide etwas davon haben. Und ich bin total gespannt auf dieses Gespräch. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, wie er es meint, aber er wird es uns erklären.
Sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Ich war gerne da.
Ihr Lieben, ich danke euch wie immer fürs Zuhören, dass ihr diesen Podcast teilt und weiterhin in die Welt schickt. Wir sind Friedensbotschafter und wir glauben an eine friedlichere und liebevollere Welt und wir werden weiter dafür kämpfen und ihr seid dabei. Vielen Dank dafür. Wir hören uns in einer Woche. Bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt natürlich gesund und stets neugierig. Tschüss!
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.